Ich bedanke mich auch nochmal bei dir für den sehr schönen, ausführlichen Vortrag. Ja, sonst würde ich sagen, kann ich erstmal die Diskussion, Nachfragen und so weiter anfangen.
Ich habe nochmal eine Frage zu dem Zusammenhang zwischen dieser Hochkultur, also das ganze Schiller, Goethe, Beethoven-Zeug jetzt, wie sich das da jetzt in diese Kulturindustrie einfügt. Also, das finde ich jetzt nicht so ganz mitgeschickt. Also, dass das schon da jetzt quasi institutionalisiert im Theater und so weiter jetzt auch mit drin ist, aber war das jetzt irgendwie alles? Also, ich habe das nicht im Zusammenhang mit.
Ich habe eine Frage, die in eine ähnliche Richtung geht. Mir ist noch nicht der Zusammenhang zwischen der Industrialisierung oder jetzt war ja die Rede von Standardisierung, von Stereotypisierung und Herrschaft so hundertprozentig klar geworden. Vielleicht kann man das nochmal so in zwei, drei Sätzen irgendwie runterkochen. Das kann ich gut.
Du hast ja ein bisschen unterteilt, beziehungsweise deine These war ja, dass du in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das nanntest du die Phase der Kulturindustrie, und meintest ja, dass in den 50ern so eine Art Transformationsprozess vonstatten ging in Richtung Popkultur, und sagtest ja, dass Adorno und Horkheimer in ihrer Kritik der Kulturindustrie dazu im Grunde noch keine Antwort hatten. Und hast du da auch die ganzen Bilder gezeigt und so weiter, und ich habe den Unterschied einfach irgendwie nicht so wirklich verstanden. Also wie sich die Kulturindustrie zur Popkultur veränderte, vor allem unter dem Aspekt, weil gerade die Popkultur, die wir heute kennen, eigentlich meiner Meinung nach viel extremer ist als die damalige, also im Produktionsausschüttungsprozess und so weiter. Und allein wenn man sich auch die Musik anguckt, also nehmen wir mal Adornos Aufsatz zum Jazz, der ja auch sehr einleuchtend ist, wobei ich aber meine, dass Jazz einfach noch ein ganz anderes Niveau hat zu der heutigen Massenmusik und nicht nur zur Massenmusik nur, sondern auch zur alternativen Musik, also wo wir hingehen, Elektromusik und so weiter, die dann trotzdem aber noch um einiges mehr Mainstream ist als Jazz. So. Und ich glaube, Adorno würde sich da Grabung drehen, wenn sich das heute anbieten würde. Und vielleicht könntest du nochmal die Essenz deiner These, also den Unterschied, vielleicht ein bisschen klarer machen.
Also die Frage wäre ja so allgemein, ich antworte erstmal auf das Erste, ne? Also versuche ich zumindest. Die Frage wäre ja allgemein, welche Funktion hat überhaupt Kultur? Beziehungsweise, wieso muss man bestimmte gesellschaftliche Felder oder Tätigkeitsbereiche so abgrenzen, dass sie als Kultur oder unter dem Begriff der Kultur besondert werden? Auch wenn gerade jemand wie Adorno mit dem Aufsatz über den affirmativen Charakter der Kultur von Marcuse nicht einverstanden war, glaube ich, dass man da eine gute Antwort findet. Nämlich die Schwierigkeit, eine Gesellschaft zu installieren, die ja behauptet, was ein sehr komplizierter Widerspruch ist, einerseits alle Menschen sind gleich, andererseits alle Menschen sind unterschiedlich. Also die bürgerliche Gesellschaft zu verwirklichen. Diese Schwierigkeit wird gewissermaßen scheingelöst durch genau das, was Marcuse dann den affirmativen Charakter der Kultur nennt, nämlich ein zwar nicht faktisch, aber ideell von der Wirklichkeit der sozialen Verhältnisse abgehobenes Wertereich namens Kultur, in das sich alle nicht realisierten Ideale reinpacken kann. Also das Offenkundigste ist, es gehört zur Idee der bürgerlichen Subjektivität, die Idee der Selbstbestimmung, der Autonomie. Das funktioniert aber nicht, also bringe ich genau diesen Begriff der Autonomie in die Kunst rein und sichere das auch noch ab durch einen bestimmten institutionellen Rahmen. Das bleibt ja aber erstmal nur in so einer ideellen Sphäre. Man muss sich ja trotzdem in irgendeiner Weise im Alltagsbewusstsein verankern lassen. Und dafür braucht es bestimmte Räume, Institutionalisierung, die in sehr interessanter Weise das ja schaffen, dieses Bild der affirmativen Kultur oder des aus dem gesellschaftlichen Alltag herausgelösten kulturellen Lebens aufrechtzuerhalten. Und jetzt kann man natürlich sagen, im 19. Jahrhundert gibt es auch genau die Form von Massenkultur, an die man erstmal denken würde, so was wie Music Halls oder überhaupt eine Kneipenkultur zum Beispiel oder ein allgemeines Straßenleben. Gleichzeitig vollzieht sich in einem rein gar nicht mal qualitativen, sondern quantitativen Sinne diese Vermassung von Hochkultur in automatischer Weise in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einfach dadurch, dass sich eine bürgerliche Lebensweise verfestigt. Also Menschen müssen in irgendeiner Weise Routinen entwickeln, dass sie auch im öffentlichen Leben sagen können, ich bin Bürger. Das Problem ist, das funktioniert nicht im Automatismus der Kultur selber. Also heißt, es funktioniert nicht so, dass man sich zum Beispiel auf die Ideale der bürgerlichen Bildung verlassen kann. Ein Problem, was Goethe schon im Faust am Anfang diskutiert, die Szene im Theater, ja, also wo diskutiert wird, wie ist denn das jetzt mit dem Publikum, schnallt das eigentlich, was hier los ist, es Perlen vor die Säue und will das nur unterhalten werden und so. Das heißt, man muss die Hochkultur in gewisser Weise verpacken in Form, die als Massenkultur funktionieren, aber nicht als Massenkultur auffällig sein dürfen. Genau das verwischt aber zunehmend. Das hat natürlich auch nochmal seine nationalen Prägungen. Also in einem Land wie Deutschland, wo man sozusagen auf das Modell Bayreuth angewiesen ist, weil genau das, was man als kulturelle / nationale Identität transportieren will, nicht auf eine eigenständige Politik oder politische Form zurückgreifen kann, hat ja sein Gegenmodell eben in Paris, wenn man sich, das konnte man so ganz am Rand sehen von diesem Weltausstellungsgebäude, wenn man sich Offenbach anguckt und sein Theaterhaus, Jacques Offenbach, Orpheus in der Unterwelt, die Operette. Die Operette ist genau die Übergangsform, also eben ganz anders als das, was in Bayreuth unter Wagner passiert, die in sehr offensiver Weise unter der Vorstellung der Hochkultur, Massenkultur realisiert. In der Kunstform selber, also nicht nur dahingehend, dass ich im Publikum vom König bis zur Prostituierten alle habe, sondern auch auf der Bühne. Ja, also der Cancan als Tanz, der was Frivoles hat, aber gleichzeitig eingepackt werden kann in Form von Hochkultur, der gleichzeitig zum Beispiel bewirkt, dass das Publikum als Einheit erscheint. Also dass ich mich im Publikum als Publikum identifizieren kann, als eine bestimmte Form von Öffentlichkeit. Und dafür braucht es Räume. Also dafür braucht es zum Beispiel den Raum, dass man weiß, diese Verbrüderung, die jetzt angesichts einer bestimmten Bühnenszene stattfindet, die gilt halt draußen nicht. Ja? Also draußen gilt weiterhin Prostitutionsverbot und alles Mögliche. Also was das bedeutet, können wir übrigens gerade erleben, nicht? Also in der Politik.
Was ich richtig verstehe, ist es im Endeffekt eine Vermarktung. Man zieht dann also diese Hochkultur halt erstmal sehen als Realisierung von gewissen Werten oder auch Bedürfnissen, die in diesem Raum der Kultur halt gemacht wird. Und jetzt zunehmend, gerade wie gesagt, in Form der Operette massentauglich gemacht wird, in dem Sinne, dass es halt immer noch als etwas Besonderes dasteht, aber eher konsumiert wird.
Ja, Vermarktung, also es geht in die Richtung, ich versuche das, weil das hat dann auch schon mit der nächsten Frage zu tun. Wie war die nochmal?
Was Industrialisierung der Massenproduktion jetzt konkret mit Herrschaft zu
tun. Genau. Die gängige Interpretation von Kultur, ist es direkt dazu?
Wenn ich mich recht erinnere, ist das diese Operator-Opus von Offenbach, ja auch der Satz, wir müssen den Schein wahren, alles hängt davon ab. Und das könnte in die Richtung gehen. Also, obwohl das ja heute selber vorkommt, entlarvt es die ja vielleicht bis zum gewissen Grad. Ja, die Kultur als ein Betrieb,
der den Schein hat.
Und die Frage ist aber, welcher Schein? Also bei sozusagen mit der fortschreitenden, warenproduzierenden Gesellschaft verdoppelt sich dieser Schein. Beziehungsweise haben wir es im Bereich der Ästhetik ohnehin mit einem Schein zu tun, der aber nicht Lüge ist. Also das ist genau die Ambivalenz, die im Schein steckt. Einerseits ist Schein eben nicht sein, also ist irgendwas Falsches, Vorschein, eine Vorgaukelung. Und auf der anderen Seite kann aber Schein auch eine besondere Qualität sein, die eben über das bloße Sein hinausweist. Und jetzt, das ist vielleicht ein guter Hinweis, der das eben tatsächlich verbindet, in folgender Weise. Eine gängige Interpretation vom Kulturindustriekapitel geht ja auch davon aus, dass Adorno selber auf der einen Seite die Kulturindustrie sieht, auf der anderen Seite die Kunst sieht, die er selber toll fand, irgendwas zwischen Beethoven und Schönberg oder so. Ja? Das halte ich für falsch. Und zwar insofern, als dass die Kritik der Kulturindustrie genau darauf zielt, dass eben dieses Prinzip allgegenwärtig ist. Warum? Die Idee, zumindest die Idee der Kunst im 19. Jahrhundert war ja noch davon geprägt, deswegen glaube ich, ist Vermarktung nicht das wirklich richtige Wort. Die war ja davon geprägt, dass einerseits als freie Kunst die Kunst natürlich auf dem Markt muss. Also der Künstler muss von irgendwas leben. Aber das darf die Kunst nicht verraten. Die Kunst muss geschützt sein und gerade weil sie Kunst ist, ist sie auch geschützt. Genau das kennzeichnet ihre Souveränität, Authentizität und Autonomie. Also das heißt, die Idee ist, ich kann mit Beethoven sonst was machen, das bleibt als Werk immer die Einheit, die geschützt ist, zum Beispiel gegen Kommerzialisierung. Jetzt kann man sagen, gut, da haben wir genau das Gegenmodell, wenn wir heute irgendwie einen Schlager hören oder selbst auch irgendwie eine Beethoven-Aufführung im Fernsehen oder was auch immer, ist es bloßer Kommerz. Also ist genau diese Schutzhülle um das, was die Kunst ausgemacht hat, weggebrochen. Aber was macht denn eigentlich die Kunst aus? Im kritischen Sinne ja sowas, also zumindest würde ich da Adorno folgen, wie ein Erkenntnischarakter. Also wenn ich mich in bestimmter Weise mit Kunstwerken auseinandersetze, komme ich zu Erkenntnissen, zu denen ich nicht komme, wenn ich das nicht tue oder irgendwas anderes mache in der Zeit. Und jetzt wäre die These, dass durch den Einbruch der Warenproduktion dieser Erkenntnischarakter wegbricht. Der kann nicht mehr, also man kann sozusagen den Erkenntnischarakter nicht mehr erkennen. Und insofern ist es egal, ob ich in ein philharmonisches Konzert gehe und glaube, dass ich da mit sonst was an bürgerlichem Humanismus gerade konfrontiert werde oder zu Christina Stürmer gehe oder zu FX Twin oder Trente Möller oder sonst wem gehe. Ja, also das bleibt sich gleich. Der Unterschied ist aber, dass jetzt kommt die Beantwortung der Frage und dann gleichzeitig auch noch diese Sache mit dem Übergang von Kulturindustrie zu Popkultur. Also das Problem ist, dass ich ja tatsächlich den ganzen Komplex Herrschaftskritik oder Analyse, auch wenn es im Titel auftauchte, rausgelassen habe. Herrschaftskritik ist insofern für die Analyse der Kulturindustrie ja schon alleine deshalb wichtig, wenn man sich ansieht, in was zum Kontext steht dieser Abschnitt in einem Buch, das heißt Dialektik der Aufklärung. Und da geht es um den Versuch zu beschreiben, wie Rationalität in Mythos umschlägt, aber gleichzeitig im Mythos schon sowas wie Vernunft wirkt, Aufklärung wirkt. Im Kern geht es darum, zu zeigen, wie entsteht Subjektivität als Moment der Selbstbefreiung des Menschen auf der Basis der Selbstbeherrschung. Und dieses Motiv schreibt sich historisch fort bis zu dem Punkt, wo Herrschaft nicht mehr alleine angewiesen ist oder zunehmend weniger angewiesen ist auf unmittelbar physische Gewalt. eingeschrieben in die Strukturen der Gesellschaft. Und jetzt gibt es das Problem, dass diese Strukturen zwar sozusagen phänomenologisch ausgewiesen sind im Kulturindustriekapitel, also als Kulturindustrie, als eine Gesellschaft, die als Kulturindustrie beschrieben wird, aber nicht näher analysiert werden. Was hätte analysiert werden müssen? Genau die Zentralthese, die ich jetzt auch noch gar nicht genannt habe, das bitte ich zu entschuldigen, dass alle Kultur zur Ware wird. Was ja nicht nur heißt, dass alle Kultur zur Ware wird, sondern eben auch die Kommodifizierung, wie es im Englischen so schön heißt, Commodification, also das zur Ware werden, den Produktionsbereich vollständig übersteigert und in alle, sofern nämlich Kultur selber sich in die Alltagslebensweise verlängert hat, alle Lebensbereiche des Menschen durchdringt. Was heißt es aber, wenn man sagt, die Warenproduktion durchdringt alle Lebensbereiche? Und vor allen Dingen, was heißt es unter dem Vorzeichen von Herrschaft, beziehungsweise was bedeutet das jetzt für den Unterschied zwischen Kulturindustrie und Popkultur? Erstmal als These vorweg, den Unterschied begreife ich folgendermaßen. Während Adorno und Horkheimer Kulturindustrie darstellen als den Zustand, wo alles zur Ware wird, also alle Kultur zur Ware wird, wäre die Popkultur der Zustand, wo die Ware selber affirmativ und offensiv zur Kultur erhoben wird. Das verändert was im Status, wie wir mit der Ware als Ware umgehen. Also wenn Marx zum Beispiel sagt, der Gebrauchswert verschwindet unter dem Tauschwert, dann entspricht es ja nicht unserer alltäglichen Handhabung von Waren. Was sich in der Kulturindustrie ankündigt und in der heutigen Gesellschaft, die man dann eben popkulturell nennen könnte, vollends verwirklicht hat, ist, dass wir mittlerweile den Tauschwert wie selbstverständlich als Gebrauchswert behandeln. Also die Inszenierung der Ware als wesentlichen Bestandteil der Dinge nehmen und daraus auch wesentliche Verhalten zueinander ableiten. Zum Beispiel dahingehend, wenn Marx im Kapital den Fetischcharakter der Ware beschreibt, dann beschreibt er diesen Fetischcharakter der Ware ja im Hinblick auf die Produktion. Und er beschreibt ihn im Hinblick auf die Arbeiter, also auf genau die, auf die Produzenten. Was sich ändert mit der Konsumgesellschaft, auch wenn weiterhin das ein Kapitalismus ist, der als Kapitalismus von der Akkumulation des Kapitals und Produktion abhängig ist, ist, dass sich der Fetischcharakter auf einmal installiert im Bereich der Konsumsphäre. Und zwar genau das passiert, was jetzt heute alltagssprachlich so unter Markenfetischismus verstanden wird. Nur, dass natürlich nicht derjenige, der Levi's Jeans und Carhartt Kapuzenpullover trägt, mehr Markenfetischist ist als derjenige oder diejenige, die bei Kick einkauft oder so. Aber das Entscheidende ist, dass sozusagen dieses fetischhafte Verhältnis, was Marx ja dahingehend beschreibt, dass es ein Quid pro Quo ist, ein Das für Was, dass es eben als naturhaftes Verhältnis erscheint. Nicht nur im Bereich der Produktion so erscheint, sondern im alleralltäglichsten Umgang mit den Dingen. Also dass die Dinge nicht anders existieren als primär durch eine Eigenschaft, die ihnen gar nicht zukommt, die aber zu ihrer wesentlichsten Eigenschaft gemacht wird, nämlich Tauschwert zu haben, ist das Entscheidende. Jetzt das Moment von Herrschaft, was an sich ja schon strukturell verlangt, dass Formen von Subjektivität ganz anders sich konstituieren müssen unter diesen Bedingungen. Die Frage ist, unter welchen Voraussetzungen lernt man immer wieder, dass Gesellschaft genau so verfasst ist, wie sie verfasst ist. Am Ende des Kulturindustriekapitels, so lese ich es zumindest, deuten Adorno und Horkheimer an, dass Kulturindustrie sich auflöst in Reklame. Reklame heißt in dem Sinne, dass nicht nur jedes Produkt Reklame für sich selber macht, sondern jede Reklame in so einem ganz buchstäblichen Sinne, kann man denken an irgendeine Reklame in einer Illustrierten oder Fernsehclip oder sowas, gleichzeitig immanent Werbung macht für den Zustand der Welt, wie sie ist. Also es gibt kein Außen mehr. Es gibt kein, also man sieht, keine Ahnung was, irgendwie eine Autoreklame, wo ein Airbag präsentiert wird und gleichzeitig so ein Drachenflieger zu sehen ist und dann, weiß ich nicht, die Clementine-Waschfrau kommt und nimmt zwei verteilt. Also irgendwas sieht man halt. Und es gibt aber im gesellschaftlichen Gefüge kein Außen, was nicht von der Logik, die diese Bilder verkettet, überhaupt denkbar ist. Und das unterscheidet insofern, sofort, letzter Satz, das unterscheidet insofern vom 19. Jahrhundert, weil genau da immer noch auch in Zeiten der Massenkultur wirkte diese Trennung zwischen scheiternder Realisierung bürgerlicher Gesellschaft in der Wirklichkeit, in Anführungszeichen, und gelingender oder Aufrechterhaltung des Versprechens des Gelingens bürgerlicher Gesellschaft in der Kultur. Das unterscheidet aber auch heute von der Kulturindustrie dahingehend, weil in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts diese Installierung von Lebensweise, von Kapitalismus als Lebensweise, immer noch sozusagen ein Regime der Disziplinierung war, was auf Massen sich richtete, während heute das installiert ist in der Form, wie wir uns selber individualisieren.
Also, für diese letzten Gedanken würde ich mir eher mal so einen seminaristischen Rahmen wünschen, wobei ich viele spannende Ansätze da finde, aber fünf Sätze davor sozusagen, kannst du noch einmal auf die Bilder, mit denen wir ja auch gut versorgt worden sind in der Präsentation, in denen deutlich wurde, dass das ist, glaube ich, das, was meines Erachtens zu kurz gekommen ist, dass diese affektive Seite der Besetzung von Waren, von Verhaltensweisen im modernen Kapitalismus, speziell bei uns demonstriert, im amerikanischen Kapitalismus, dass das eben eine konstituierende Rolle spielt für das bürgerliche Subjekt. Auf der anderen Seite ist dieser Gesamtzusammenhang nicht frei von Funktion. Die Tatsache, dass sich da eine Industrie gebildet hat, die auf der einen Seite Profitinteressen dient oder diente, aber auf der anderen Seite damit gleichzeitig einer Mythenbildung genügte, die für die Konstitution zum Beispiel der amerikanischen Nation ganz vehement wichtig war, zeigt ja schon, dass sich da auch durchaus Personen, also Akteure in diesem ganzen Szenario bewegen. Und ich finde, dass in diesem Zusammenhang der Begriff von Herrschaft, jenseits von den Marktbeziehungen, die du am Schluss ausgeweitet hast, viel eher oder viel handgreiflicher verdeutlicht werden kann. Denn damit wird gleichzeitig die Polung bzw. die affektive Seite der Individuen im Kapitalismus durch die Bindung an Waren, an bestimmte Deutungsmuster von Verhaltensweisen und jedwede Ideologiebildung wird so stark bestimmt, das ist das, was ich vor längerer Zeit bei Adorno und Horkheimer gelesen verstanden habe, dass sich im Grunde über diese affektive Kopplung an dieses Gesamtsystem eine Entäußerung von Ort ergeben hat und dadurch ein Herrschaftszusammenhang viel, viel deutlicher wird. Ich habe ein sehr gutes Interview mit diesem portugiesischen Kulturphilosophen Eduardo Lourenço in Erinnerung, in dem der anhand des Wild-West-Films, also die Filmindustrie ist ja im Grunde die Kulturindustrie par excellence, weil da auch Millionen Dollar in die Hand genommen werden zur Legenden- und Mythenbildung, in dem er in Bezug auf die Wild-West-Filme deutlich gemacht hat, wie das Frauen-, das Männerbild, wie die Rolle der Amerikaner in der Welt im Grunde erfunden worden ist. Und erfunden worden auch eine Begründung von Herrschaft. Ja, also diesen Aspekt fand ich nicht so unterbelichtet bei der Kommentierung der Bilder auch.
Also ich stimme dem absolut zu. Also auch einschließlich der Kritik, dass das unterbelichtet blieb. Und zwar vielleicht noch mit folgender Ergänzung oder den einzigen Punkt, wo ich diese beiden Aspekte, also erster Aspekt, dazu müssen wir mal ein Seminar machen, zweiter Aspekt, es gibt doch Name und Adresse bestimmter Form von Herrschaft, dass ich das verschränken würde. Insofern als meines Erachtens auch ein wesentlicher Aspekt in der Wandlung der Kulturindustrie zur Popkultur darin besteht, Adorno und Horkheimer sind ja vielfach dafür kritisiert worden, dass ihre ökonomische Analyse, die dem zugrunde liegt, falsch sei. Kann man sich auch darüber streiten, was legen sie dem zugrunde? Ein Monopolkapitalismus, der eigentlich einen hermetischen Block darstellt, kaum noch mit Widersprüchen durchsetzt und immer so weitergeht. Universeller Verblendungszusammenhang und so weiter. Es gab ja andere, die, also Marcuse zum Beispiel, die das auch anders interpretiert haben. Aber wenn man mal sagt, mit Blick gerade auf das, was sich da vollzieht in den 30er, 40er Jahren in der Filmindustrie, dann macht es auch Sinn, von Monopolkapitalismus zu reden, auch einschließlich ja zum Beispiel der vielschichtig gelagerten Propagandafilme, die es gibt, mit Production Code und der beginnenden McCarthy-Ära, mit den Trickfilmen gegen den Faschismus und einschließlich der Screwball-Comedies. Also es ist eine Komplexion, die da stattfindet. Das Entscheidende scheint mir aber doch zu sein, wie ist es möglich, dass gerade in der Fortschreibung solcher Prinzipien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf einmal, und auf einmal heißt jetzt ungefähr Mitte der 70er Jahre, die Vorstellung entsteht, man könne in kritischer Weise, wenn nicht sogar emanzipatorischer Weise, Gegenmodelle einführen. Quasi Alternativökonomien, Independent, Subkultur, Subversion. Auf der Basis ja erstmal nur einer Neukodierung der Bilder. Ja, nicht auf der Basis einer tatsächlichen Neuorganisation von sozialen Verhältnissen. Da wäre genau meine Frage, wenn es ganz offensiv Herrschaftsinteressen sind, und ich glaube, man muss natürlich vorsichtig sein mit so einer Zuschreibung vom Amerikanischen, ich glaube, da sind wir uns einig so, nicht, obwohl das natürlich darauf dahingehend adressiert werden kann. Wie installieren die sich? Also wie ist es möglich, auch letztendlich in Krisenzeiten so etwas aufrechtzuerhalten oder entsprechend zu modifizieren? Das heißt, es muss doch in irgendeiner Weise doch strukturell verankert sein, beziehungsweise immer wieder von Neuem strukturell verankert werden können. Anders gesagt, Subjektkonstitution funktioniert doch auch so, dass sie in gewisser Weise gesellschaftlichen Zwang internalisiert. Das hat mit diesem affektiven Moment insofern meines Erachtens was zu tun, dass sich ja, wenn man das so sagen kann, der affektive Apparat ändert. Zum Beispiel dahingehend ändert, dass wir, das ist ja eine Diagnose, die Kaspar Maase zum Beispiel stark gemacht hat mit diesem Buch über grenzenloses Vergnügen heißt es ja, also Massenkultur endet in den 70er Jahren. Und das bezieht sich zum Beispiel darauf, können wir in der Werbeindustrie sehen, dass es zunehmend nicht mehr gelingt, einheitliche Großgruppen zu adressieren. Der Konsument wird immer differenzierter. Der introvertierte, politikinteressierte, sportablehnende Jazzfan will doch was anderes als der introvertierte, sportzugeneigte, auch politikinteressierte, aber Metal-Fan oder keine Ahnung. Also, ja, und der dann auf einmal doch Jazz hört oder irgendwas. Ja, also jetzt ja die Frage, was heißt das? Und ich glaube, das ist nicht lapidar, weil genau das eigentlich doch zeigt, und das Bindungsstück wäre gerade unter dem Aspekt von Herrschaft, wie das, was wir der Ware zusprechen, auf einer imaginären Ebene affektiv so aufgenommen wird, dass wir sagen, und dass ich zum Beispiel sagen kann, das bin ich. Und dass selbst ich sagen kann, mit irgendwie einigermaßen vielleicht einem falschen, aber für mich einem brauchbaren Verständnis von dem, was der Fetischcharakter ist, dass ich genauso drin hänge. Wie funktioniert das? Und da ist mir ein Moment, also ein Punkt wäre, der jetzt natürlich auch überhaupt nicht auftauchte, weil es das völlig sprengen würde, aber was mir da ein Erklärungsglied zu sein scheint, nur um das Stichwort zu nennen, Gesellschaft des Spektakels von Guy Debord. Also genau der Übergang, wo Debord beschreibt, dass das Spektakuläre auf der Ebene, wenn man es jetzt mit anderen Begriffen fasst, des Symbolischen, verlängert das, was Marx als Warenfetisch beschreibt. Und dazu wieder noch so ein kleiner Adorno-Hinweis. Ein Begriff, der in der Dialektik der Aufklärung das erste Mal auftaucht, ist der Begriff Halbbildung. Dann gibt es später von 1959 diesen Aufsatz von Adorno, den Vortrag Theorie der Halbbildung. In diesem Vortrag gibt es so eine Nebenbemerkung, wo Adorno andeutet, dass es doch merkwürdig sei, einerseits mit einer Bilderflut es zu tun zu haben, die aber andererseits eine absolute Bilderarmut ist. Und das scheint mir für diese affektive Bindung an das System, auch nochmal, weil hier die Rückfrage nach den Stereotypen kam, sehr wesentlich zu sein. Zum Beispiel dahingehend, in derselben Zeit, wo wir sagen können, 70er, 80er, 90er, Nullerjahre, die Konsumenten werden in ihren Interessen immer vielfältiger, immer schwieriger zu greifen, auch für Marktforschung oder eben Konsuminteressen. Andererseits wird aber der Bildervorrat, gerade im Hinblick auf die affektive Bindung an das System, immer enger gezogen. Auch nochmal als Unterschied zwischen Kulturindustrie und Popkultur. Auf dem ersten Blick müsste man sagen, oder wird man wahrscheinlich sagen, Kulturindustrie wesentlich vielfältiger als das, Popkultur wesentlich vielfältiger als das, was in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts passierte. Tatsächlich stimmt das aber nicht. Gerade wenn man die Bildmotive, die natürlich eine gewisse technische Vielfältigkeit haben, befragt auf ihre zum Beispiel emotionalen Gehalte. Liebe. Liebesvorstellung im typischen Liebesfilm der letzten 10 Jahre wesentlich eingeschränkter als Liebesvorstellung etwa bei Howard Hawks Screwball-Comedies der 40er Jahre. Frauenbilder. Alles, was mit dem Western angesprochen war, nicht? Also wenn man die Geschichte des Western nimmt, der ja zum Beispiel in den 60er Jahren noch eine sehr gewaltige, auch männerdominierte Stereotypisierung erfährt, gleichzeitig aber einen wesentlich größeren Reichtum hat, was zum Beispiel emotionale Reaktionen angeht, als dann in den Verflachungen der 70er, 80er Jahre bis heute.
Ja, du hast am Anfang Heinz Steiner erwähnt und der setzt sich ja vorhin zusammen mit Christine Resch, der sehr mit dieser Geschlechtsdiagnose Wissensgesellschaft auseinander und kritisiert sie als ideologisch. Weil sie eben das, was du nochmal auf den Punkt gebracht hast, eben dass Kultur zur Ware wird, ja mehr oder weniger die Jugend oder als politisches oder wirtschaftspolitisches Programm auch formuliert. Kannst du zu dieser Gesellschaftsdiagnose Wissensgesellschaft auf deiner Perspektive auch was sagen zum Kritik? Oder würdest du sagen, okay, das kann man eigentlich nur, wenn man so wirklich einen sehr weiten Begriff hat und irgendwie auch Software-Entwickler und sonst was in die Kulturindustrie?
Also ich glaube, dass das eben nicht der weite Begriff ist, sondern dass genau das ist, um was es geht.
Ja.
Und also weil der eben gerade im März verstorben ist und in der nächsten Zeitschrift für kritische Theorie, die jetzt im Sommer erscheinen müsste, auch nochmal ein Aufsatz ist von Christine Resch und ihm, eigentlich zu dem Komplex, da haben wir ohnehin die letzten Jahre viel zu gearbeitet, unter der Überschrift, was ist denn eigentlich Kritik, da kommt es nochmal rein. Also ich würde mal sagen, der Unterschied zwischen Steinert oder Resch und mir wäre erstmal der, dass die beim Begriff Kulturindustrie bleiben, wo ich Popkultur sage. Gleichzeitig eine Verengung, zu der ich selber neige, die gar nicht machen, die ich da sehr wichtig finde, und deswegen ist das auch nochmal ein guter Hinweis. Das, was hier gerade passiert, wäre ja nach den Begriffen von Steinhardt und Resch auch Bestandteil der Kulturindustrie. Auch nochmal Bestandteil genau dieses Momentes von Herrschaft. Also eben nicht einfach nur zu sagen, es geht hier um eine Versammlung von, was weiß ich, wie kritisch emanzipatorisch gesinnten Geistern, die jetzt irgendwie versuchen, was am System zu verändern oder zu verbessern oder zu kritisieren und zu zerstören oder wie auch immer, sondern es gehört mit zu der Logik. Und das heißt keine moralische Wertung, dass das gut ist oder schlecht ist oder sich letztendlich entscheidet am je eigenen Musikgeschmack oder irgend sowas. Es gehört mit zu der Logik der Kulturindustrie oder eben Popkultur oder des gegenwärtigen Kapitalismus, dass auch die Möglichkeiten seiner Kritik so weit mit eingebaut werden, dass sie nicht einfach nur, wie Marcuse das noch gesagt hätte, Teil der repressiven Toleranz sind, sondern konstitutiv. Und es geht meines Erachtens, weil Steinhardt sich da auch in einem Text, ich glaube, das ist in seiner letzten, in seiner Emeritierungsrede gewesen, abgrenzt hier von der Diagnose von Schiapello und Boltanski, der neue Geist des Kapitalismus. Boltanski und Schiapello sagen ja, das alte Paradigma ist Sozialkritik. Sozialkritik noch eingebunden in der Idee von Klassenkampf und dergleichen, wird jetzt ersetzt durch Künstlerkritik, durch eine Form von kritischer Beschäftigung mit Gesellschaft, der es nicht mehr um Solidarität geht, sondern zum Beispiel um Sicherheit geht, die sich formuliert als eine Kritik, die gleichzeitig immer ein Engagement für den Kapitalismus darstellt, ob sie es will oder nicht. Und genau diese Logik, wenn eben nicht noch eine darüber hinausgehende, vollzieht sich hier und jetzt. Also es, und ich meine, dass genau das macht auch in gewisser Weise transparent, inwiefern die Ware selber zum Gegenstand werden kann für das, was wir Kultur nennen. Also zum Beispiel, wenn man sich ansieht, wie mit Produktwerbung umgegangen wurde. Im 19. Jahrhundert war das noch ein Skandal, wenn man irgendwas beworben hat und es hat sich als offensichtlich falsch herausgestellt. Bis in die 60er, 70er Jahre, wenn man an die Springer-Kampagne denkt, Bild lügt und so weiter, war es noch möglich, zumindest auf einer kritischen Ebene, das System an seinen eigenen Lügen zu überführen. Genau das verschiebt sich aber in sehr perfider Weise in den 90er Jahren, teilweise übrigens personell mit denselben Kräften, die ehedem für eine radikale Ideologiekritik verantwortlich waren, zu so einem affirmativen Modell, das gerade die perfekteste Lüge das gelungenste Produkt markiert. Ein Nebeneffekt davon ist zum Beispiel im Bildungsbereich die Selbstverständlichkeit, mit der man auf einmal von Kulturindustrie redet. Also wenn man sich vorstellt, dass eben dieses Buch geschrieben wird Anfang der 40er Jahre, sozusagen parallel angefangen wird in derselben Zeit, wo die Wannsee-Konferenz ist, wo der Massenmord erst beginnt, gleichzeitig der Terror längst da ist, die Selbst fast ja schon Selbstgefälligkeit, muss man sagen, mit der dann in den 90er Jahren über Kulturindustrie geredet wurde, die hat ja schon was Absurdes, wenn man gleichzeitig sieht, wie das eben im Wissenschaftsbetrieb auch eingelagert wird. Also was ich eben noch anders sagen wollte, ist das Folgende. 1947, Auflage 3000. Diese Auflage ist die einzige Auflage, die man neben den Raubdrucken, die dann in den 60er Jahren gemacht werden, zur Diskussionsgrundlage hat. Der Begriff verbreitet sich, er wird sporadisch in anderen Schriften von Adorno benutzt, kaum bei Horkheimer, nicht bei Marcuse, nicht bei anderen. Enzensberger benutzt ihn auch noch in Abgrenzung zur Bewusstseinsindustrie. Der Begriff verbreitet sich eigentlich ohne genaue Kenntnis der Dialektik der Aufklärung, also auch ohne Einbettung in dieses was Adorno und Horkheimer dann erst nennen wollten, philosophische Fragmente. Englische, französische, spanische Übersetzungen kommen viel später, zum Teil erst in den 80er Jahren. Trotzdem ist dieser Begriff Kulturindustrie quasi selber schon als so eine Art wissenschaftskritische Spielmarke im Umlauf. Und wenn man jetzt nochmal diese Eingangsbemerkung von mir dazu nimmt, dann glaube ich, passt das genau zu dem, was du jetzt danach hakst mit Steinhardt und Resch. Wenn man jetzt bedenkt, dass die Kritik der Kulturindustrie unter dem Vorzeichen steht einer radikalen Kritik der Gesellschaft, und man heute aber den Begriff Kulturindustrie kennt aus Veröffentlichungen, die fakultätsmäßig zugeordnet werden, den Kulturwissenschaften, den Medienwissenschaften, also Neuschöpfung von Fachbereichen, die ehedem auch mal Soziologie hießen. Ja, also ich glaube, in Bielefeld ist es noch anders jetzt, nicht? Aber ich kenne es von genügend Unis, wo sozusagen die klassischen Fachbereiche, an denen Gesellschaftskritik einen Ort hatte, jetzt alleine vom Vorzeichen anders gefasst werden, wenn da Kultur vorsteht oder Medien vorsteht. Da habe ich mit anderen Phänomenen zu tun. Und das, glaube ich, gehört mit zu dem, was Steinhardt und Resch, worauf die immer wieder aufmerksam gemacht haben und Resch macht.
Die erste zielt auf den Zusammenhang von Kultur und Geschlecht. Also ich würde mir gerne wünschen, dass Sie nochmal was sagen, die erste zum Zusammenhang. Ich versuche das mal so in verschiedene Fragen zu fassen. Also warum funktioniert es so gut? Warum über in bestimmter Weise inszenierte Frauenkörper zu verkaufen? Also das war ja, haben ja sehr viele Beispiele auch von Werbung gebracht. War ja sehr stark, aber warum ist das so? Und das bringt mich zu dem Punkt, dass Sie auch gesagt hatten, dass, also es war bei dieser Coca-Cola-Werbung, dass Werbung hier über Sexualisierung funktioniert, und ich habe eine Präzisierung gewünscht, nämlich, dass es ja eigentlich, dass es sozusagen nicht generell eine Sexualisierung gewesen ist, sondern eben die Sexualisierung eines weiblichen Körpers oder einer Frau, eben nicht eines Mannes. So. Und also das wurde mir sozusagen ein bisschen unter dem Teppich, da fiel mir an der Stelle, glaube ich, einfach so ein bisschen unter dem Teppich, und zugleich auch macht das irgendwas, verändert sich männliche Subjektivität eben auch unter den Vorzeichen dieser Dominanz des Konsums. Also ich fand dieses Hamilton-Bild irgendwie mit dem Teppichklopfer auf der Höhe des männlichen Genitals, wo Pop draufsteht, kann man ja auch irgendwie nochmal... Ich hatte so verschiedene Assoziationen, und vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen. Und auch die Frage, also gibt es sozusagen den Zusammenhang nicht nur auf der Ebene des Konsums, sondern auch eventuell der Produktion, wenn direkt das erste Bild, was Sie gebracht haben, zeigt ihr Lehrerinnen, die diesen Artikel Massenkultur eben darstellen. Und gibt es da einen Zusammenhang, wer lehrt sich da aus? Und die zweite Frage, dass ihr auch so vielleicht kritische Anmerkungen, also mir ist auch gefallen, dass Sie, ich glaube, insgesamt vier Bilder vom oder aus der Zeit des Nationalsozialismus gebracht haben. Zwei waren meines Erachtens Propagandabilder, das eine vom Nürnberger Reichsparteitag, ein anderes, wo eben auch im Sinne der Reichs, also so ganz klar, also so eine Zentralperspektive unter sich irgendwie auf so Reichsadern ausgerichtet. Und das dritte war von Volkswagen, wobei ich nicht weiß, ob das ein zeitgenössisches Bild ist, ob eine Abbildung war oder nicht. Und das dritte eben so eine Art Schnappschuss oder so von Deportation. Und ich habe mich gefragt, warum Sie da diese Bilder ausgewählt haben, beziehungsweise ob man nicht auch den NS irgendwie auch als Konsumgesellschaft beschreiben könnte oder auch müsste, um nicht irgendwie sozusagen eine Selbstbeschreibung dieses, oder dem, was ja sozusagen dem NS auch immer vorgeworfen wird, er sei halt irgendwie eine große Inszenierung gewesen, die Leute seien alle total überrollt worden davon und sozusagen durch nichts anderes integriert gewesen, auch so ein bisschen gegenzusteuern.
Also ich fange mit dem zweiten an, weil das auch mit dem ersten zu tun hat, soweit wie ich jetzt in der kurzen Zeit dazu was sagen kann. Die Bilderauswahl ist da vielleicht nicht ganz glücklich, weil es eigentlich genau meine Idee ist, das zu zeigen. Dass die NS-Gesellschaft in erster Linie eine normale Konsumgesellschaft war. Was sich im Übrigen auch ohne weiteres nachweisen lässt in der Art und Weise, wie Leistungsschauen im sogenannten Dritten Reich vollzogen wurden ab 1934, wo auch Bauhäusler daran beteiligt waren und so. Und wir kennen das, also viele kennen das wahrscheinlich von IKEA. Es gibt einige IKEA-Produkte, die eigentlich Designklassiker des Nationalsozialismus sind, von Wagenfeld zum Beispiel. IKEA hatte vor einigen Jahren so Käsedosen aus Glas im Programm hier wieder rausgenommen, weil Glas, also für Kühlschrank, ne? Das geht natürlich schnell kaputt, aber das sind Designklassiker von Wagenfeld aus dem NS von 1936. Kann man nicht sagen, Käsedosen an sich sind faschistisch oder sowas, wäre Unsinn, aber es zeigt genau, dass es eine Normalität gab, die sich verschränkt mit gleichzeitig dem, was politisch inszeniert wird. Aber in welcher Weise? Um den Namen auch nochmal zu erwähnen, von dem diese Formel kommt, Walter Benjamin, 1936, Kunstwerkaufsatz Ende, die Faschisten betreiben eine Ästhetisierung der Politik, die Kommunisten antworten dem mit einer Politisierung der Kunst. Was heißt Ästhetisierung der Politik? Dieser Aufsatz von Benjamin wird in der Regel so interpretiert, dass die Ästhetisierung der Politik genau diese erhabenen Großveranstaltungen sind, wie der Nürnberger Reichsparteitag, Riefenstahlfilme und dergleichen. Und ich meine aber, dass Benjamin was anderes vor Augen hatte. Nämlich genau die Art und Weise, wie das Politische, also das, was Carl Schmitt auch das Politische nennt, in das Alltagsleben Einzug hält. Und zwar in einer Weise, die ab den 50er Jahren in der popkulturell geprägten Gesellschaft selbstverständlich wird. In welcher Form? Wenn wir mal die falsche, aber alltagssprachlich landläufige Übersetzung von ästhetisch nehmen, dann heißt es ja sowas wie schön. Also heißt es eigentlich nicht, aber so hat sich das ja festgesetzt. Das, was ästhetisch ist, ist irgendwie schön oder ansprechend. Die Welt unter diesem Vorzeichen zu sehen, also Welt und das eigene Leben unter dem Vorzeichen wahrzunehmen, dass es um irgendeine Form ästhetischer Repräsentation oder Präsentation geht, scheint mir wesentlich zu sein für diese Formel Ästhetisierung der Politik. Also das Alltagsleben selber bekommt insofern eine politische Qualität, als dass das Politische selber zu einem Ausdruck einer Lebenshaltung wird, die unter dem Vorzeichen des Ästhetischen sich vollzieht. Und das heißt genau, nicht einfach nur zu partizipieren, ich muss jetzt was essen und kaufe mir, keine Ahnung, Konservendose und dergleichen, sondern die Identifikation mit der Ware so weit fortzuführen, dass auch jenseits des unmittelbaren Gebrauchs, da die Dose, Dosenöffner, ich mache sie auf, ich esse was, bin satt, über den unmittelbaren Gebrauch hinaus zum Moment ästhetischer Identifikation wird mit dem politischen Status quo. Also das führt auch nochmal zurück auf die Frage der Bilder. Und das führt insofern auch nochmal zurück auf die auf den ersten Teil. Also A, bin ich da nicht bewandert genug, um das entsprechend beantworten zu können. Ich kann das aber nur so beantworten, wie mir das selber mal aufgefallen ist im anderen Kontext, nämlich in der Beschäftigung mit den Surrealisten. Die Einführung des Körpers in die Wahnwelt vollzieht sich über die Sexualisierung des Körpers gleichzeitig als Zergliederung des Körpers. Und die wiederum vollzieht sich bei Frauen anders als bei Männern. Das hier ist ein Filmstill aus der alten Saturn-Werbung. Wenn ich das zweite Bild zeige, ist das erkennbar. Also das ist die Frau, die so liegt, dieses Cyborg-Frau-Wesen, Mund. Das ist ein Bild von Man Ray. Irgendwie mit den Lichtverhältnissen sieht man es jetzt nicht so schön, aber tatsächlich tauchen in der Werbung, die werden Man Ray nicht kennen. Ja? Aber genau diese Stereotypisierung von Frau als Landschaft und der Mund und auch mit solchen Vergrößerungen zu arbeiten, ist für die 20er Jahre beziehungsweise für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg von extrem großer Bedeutung für die ästhetische Inszenierung von Konsum. Also das heißt, soweit mir jetzt die Zeit zur Verfügung steht, die Sexualisierung heißt immer auch eine Fragmentarisierung, vor allen Dingen des weiblichen Körpers. Und darüber wird auch der weibliche Körper hergestellt als weiblicher Körper. Rote Lippen. Also nicht eine der letzten Revolutionen, die wir heute noch haben, ist die Mascara-Revolution. Ja, die Wimpern werden immer länger. Und ich frage mich immer, wann sieht man das eigentlich? Ja, also das sehe ich ja nur, wenn ich irgendwie Augen so in Großaufnahme vor mir habe. Aber dass das funktioniert, also dass ich einzelne Körperteile herausnehmen kann und die gleichzeitig besetzen kann mit, wenn die Augenwimpern jetzt so und so lang sind, dann ist das... keine Ahnung, Sexappeal und dergleichen. Also das vollzieht sich in den 20er Jahren im Bereich des weiblichen Körpers für den Konsum, im Bereich des männlichen Körpers, soweit wie ich das da nachverfolgt habe, ist aber jetzt nur so stichworthaft, im Bereich der Produktion. Es kommen wahnsinnig viele Kriegsverwundete aus dem Krieg und es gibt Prothesentechnik. Und die Vorstellung, dass der Arbeiter mit der Prothese der produktivere Arbeiter ist, setzt sich durch. Also die Zergliederung des Körpers, in den letzten Jahren waren solche Nachrichten aus dem Sport zu haben, ja, dass irgendwelche Läufer mit Beinprothesen schneller sind als jeder andere Mensch, der mal gelaufen ist. Also diese Vorstellung war in den 20er Jahren tatsächlich verbreitet. Also gibt es noch eine ganze Reihe von Werbebildern, die das zeigen, dass der Arbeiter mit der Prothese, der sozusagen das Werkzeug schon integriert hat im Körper, der produktivere Arbeiter ist als Gegenmodell oder Parallelmodell zur Zergliederung des weiblichen Körpers. Und interessanterweise kommt es nicht von ungefähr, dass die Surrealisten genau diese beiden Momente aufgegriffen haben. Also auf der einen Seite die unter dem Aspekt der Erotisierung oder Sexualisierung, Zergliederung des weiblichen Körpers und unter dem Aspekt der Maschinisierung und Militarisierung die Zergliederung des männlichen Körpers. Und ich wahrscheinlich sind es mythische Motive, weil die tauchen ja immer wieder auf. Ja? Also zum Beispiel diese, ich glaube, es ist Renault-Werbung, ja, wo das Auto sich so transformiert. Völliger Quatsch. Also ich meine, ich kaufe doch nicht ein Auto, bei dem ich glaube, dass wenn ich fahre, es auf einmal zu so einem Transformator-Roboter wird. Das wäre gefährlich. Aber das funktioniert, als Bild funktioniert das. Ja? Oder vielleicht noch so ein Gedanke dazu, weil ich finde es wirklich interessant. Also ich kann das nur so aufnehmen und bin selber immer wieder verblüfft, weil auch im Reden darüber ist es ja so, dass es eben nicht der generalisierte, völlig unterschiedliche, weibliche, männliche, sonst wie gegenderte Körper ist, sondern es sind ja auch immer Modelle. Ja, es sind ja immer Stereotypen. Mal sind es in ein paar Jahrzehnten sind es ein bisschen mehr möglich und dann wieder ein bisschen weniger möglich. Also nicht, wenn man eben von Sexualisierung oder eben Fragmentierung oder überhaupt von Körperlichkeit oder Verkörperung redet, dann sind es ja immer bestimmte Idealtypen. Also zum Beispiel die alte, falls das noch jemand kennt, die Clementine-Waschfrau, die kommt ja alle 10 Jahre immer wieder. Es wäre mir nicht bekannt, dass die jetzt wirklich unter dem Aspekt sexualisierte Frau wahrgenommen wurde. Also die war eher sowas wie so ein proletarisiertes Waschweib oder so, also so, ein, ja, so eine Bodenständige, die gerade durch ihre Körperfülle was nicht Körperliches hatte. Und ich glaube, dass das Aspekte sind, die damit zukommen. Also dass es eben auch besondere Körperformen, also eigentlich Design nochmal, ja, besondere Körperformungen sind, die dann sowas wie eine eindeutige geschlechtliche Identität auch möglich machen. Aber das ist dazu? Oder?
Also, wir hatten jetzt eben darüber geredet, dass die Kritik am Kapitalismus heutzutage eingebaut sei. Und mich würde interessieren, ob das aber ein ermutigender Gedanke ist für einen Dissens.
Ich habe den letzten Satz akustisch nicht.
Ob das ein ermutigender Gedanke ist für einen Dissens, Denn erstens erscheint mir das nicht der Fall zu sein, denn sonst würde man mit jeder Kritik immer nur zum Erhalt beitragen. Zum anderen erscheint mir das auch eine Sicht zu sein, die wahrscheinlich auch nicht historisch ist. Denn wenn man alles immer nur als Teil des Gesamtsystems sieht, das heißt, wenn man das Gesamtsystem so weit sieht, dass eh alles dazu gehört, bis hin zu in der Antarktis, dann kann es keinen Gegenpol geben und keine Veränderung geben. Wir sehen aber, wenn wir in die Geschichte zurückgehen, Veränderungen. Oder anders ausgedrückt, wenn wir heute die Kritik als Teil des Systems begreifen, dann müsste man zum Beispiel die Hochkultur, wie sie sich im 18., Anfang 19. Jahrhundert etabliert hat, auch als Teil des Systems begreifen, was sie sicherlich auch war, weil sie den Bürgerlichen ermöglichte, ihre Werte in eine ideelle Welt zu projizieren, anstatt sie zu leben. Trotzdem liegen die ja aber präsent und es war, zumindest bei vielen intellektuellen und kritischen Geistern, ja zumindest im Hintergrund, zumindest die Möglichkeit vorhanden, dass wenn man diese Werte tatsächlich lebte, das System in der Form hinweggefegt würde. Und ich denke, ohne diese Ermutigung wäre ja keine Veränderung möglich, wie man sie mal gucken. Wenn man das vor dem Hintergrund sieht, stelle ich also die Frage, wie weit es also praktisch für einen Dissens heutzutage produktiv ist, alles, auch die Kritik am System, als Teil des Systems zu.
Ich mache da zwei möglichst kurze Bemerkungen zu. Ja, letzte Bemerkung. Die eine Bemerkung wäre nochmal dieses schöne Bild vom Dunkel des gelebten Augenblicks, das von Ernst Bloch ist. Nämlich das Problem, dass es ja nicht darum geht, zu sagen, vergiss alle Kritik, bringt eh nichts, weil Teil des Systems, sondern eher um den Versuch geht, zu reflektieren, ob nicht gerade die Kritik, die man hat, sich Grenzen setzt, die sie sich gar nicht setzen müsste, und mit diesen Grenzen, obwohl man glaubt, man ist bereits dabei, das System zu überschreiten, das System erhält. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, zu sagen, man ist systemerhaltend oder man ist Teil des Systems. Also ich glaube nicht, dass Kritik Teil des, oder beziehungsweise das System ist offen. Also es ist kein hermetischer Block, wo man so Borg-mäßig sowieso drin hängt. Dunkel des gelebten Augenblicks insofern, dass wir heute sehen können, dass genau die extrem radikalen Bewegungen der 70er, 80er Jahre, Stichwort Autonome, mittlerweile ein Subjektmodell antizipiert haben, was nahtlos eingeht in bestimmte gesellschaftliche Bereiche, wo von flachen Hierarchien die Rede ist und diese ganze Richard Florida, Creative Cities, Creative Class Geschichte. Was ja nicht heißt, dass das alles für die Katz war, sondern einfach nur heißt, dass genau das, was Adorno, Horkheimer Dialektik der Aufklärung nennen, offensichtlich wirkt. Auch in der Hinsicht, das ist die zweite und dann abschließende Bemerkung, ich will ja eben nicht sagen, hier gibt es noch die gute Kultur, die ist unberührt von, was weiß ich, Kulturindustrie, Popkultur, Kommerz oder sonst wie Vereinnahmung, sondern genau der Verdacht, dass eventuell, also dass es keinen Rückzugort gibt, der außerhalb liegt und unberührt ist, macht es möglich, gerade über die Form auch nachzudenken, bei denen man weiß, dass die ganz klar integraler Bestandteil des Systems sind. Also das heißt, das kritische Programm wäre ja dann eben nicht zu sagen, retten, was zu retten ist, und jeder hört jetzt, keine Ahnung, Schönberg, Beethoven und noch die drei Jazzplatten, die nicht Adornos Jazzkritik zum Opfer fallen oder so, sondern das Programm wäre vielmehr so in so einem Benjaminschen Sinne, sich einzulassen genau darauf, wo die Strukturen, die man analysiert, am deutlichsten wirken. Schluss.